Ja, ihr Lieben, wenn wir Jesus folgen wollen, dann müssen wir ihn kennen. Müssen wir wissen, wer er ist und wo er geht. Und das zu sehen, dazu hilft uns Markus. Genau. Und da wollen wir heute weitermachen im Kapitel 2 ab Vers 23 bis 3 Vers 6. Markus 2 ab Vers 23. Und da sehen wir Jesus. In diesem ganzen zweiten Kapitel sehen wir Jesus, wie er unterwegs ist mit seinen Jüngern, wie er durchs Land streift. Wir kriegen mit, dass er sich mit den religiösen Eliten verscherzt hat. Er hat sich mit ihnen angelegt. Was hat er gemacht oder wodurch hat er das getan? Durch das, was er einfach tut und was er sagt. Dass er sich Menschen zuwendet. Dass er sich Menschen zuwendet, die es nicht verdient haben, wie andere meinen. Die Freiheit, die Jesus hat beim Tun dessen, was Gott will, dass er konsequent vom Menschen her denkt, um das mal so zu sagen. Und das kann doch nicht falsch sein, sage ich, wenn man den Gott der Bibel wirklich kennt, der doch ein den Menschen zugewandter Gott ist, ein freundlicher Gott ist, ein gütiger Gott ist, ein Gott, der will, dass Menschen leben, gut und glücklich. Shalom heißt das im Alten Testament. Frieden, Heil und Wohl, das will Gott doch schenken, schon immer. Dazu hat er diese Welt geschaffen, in der wir gut leben können, immer noch. Und dazu hat er seine Gebote gegeben. So sehe ich das jedenfalls. Aber wie gesagt, das sehen andere anders. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und sie lassen Jesus beobachten. Sie haben wahrscheinlich schon eine Akte angelegt. Der Fall Jesus. Und sie wollen ihn verklagen, vor Gericht bringen, mindestens. Und alles, was sie dazu brauchen, ist halt ein stichhaltiger Beweis dafür, dass er Gott verachtet. Weil wer ein Freund der Sünder ist, der kann ja wohl kein Freund Gottes sein. Und deshalb haben sie Jesus auch genau im Blick. Und wir lesen bei Markus ab Vers 23 im zweiten Kapitel. Und es geschah, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und unterwegs begannen seine Jünger, Ehren zu raufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, schau her, warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und er sagt zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und hungrig war, er und seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, außer den Priestern, und wie er auch seinen Gefährten davon gab. Und er sagt zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Und er ging wieder in die Synagoge. Und dort war einer mit einer verkümmerten Hand. Und sie beobachten ihn genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er sagt zu dem Menschen mit der verkümmerten Hand, steh auf, tritt in die Mitte. Und er sagt zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und voller Zorn schaut er sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Und er sagt zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und der streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Herodianern sogleich den Beschluss, ihn umzubringen. Liebe Gemeinde, Jesus legt es aber auch echt drauf an, oder? Er steht schon unter Beobachtung. Sie lauern ihm schon auf, ob sie was finden, womit sie ihn anklagen können. Und dann läuft Jesus quasi ins offene Messer. Dass er sich anmaßt, Sünden zu vergeben, schon ein dicker Hund. Die Sache mit der Party bei Sündern, die kann man nur den Kopf schütteln. Die Sache mit dem Fasten, naja. Aber jetzt geht Jesus zu weit. Bei den Sabbatvorschriften verstehen die Pharisäer keinen Spaß. Die sind ihnen todernst, im wahrsten Sinn des Wortes, wie wir am Ende des Abschnitts hören. Traurigerweise. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie geben sich solche Mühe, Gott zu gefallen. Sie befolgen peinlich genau die Gebote. Sie schenken sich nichts. Und dann kommt Jesus mit einem Anspruch, der ihnen den Atem stocken lässt. Und er macht ihnen alles kaputt. Macht ihnen alles kaputt, woran sie ihr Leben lang geglaubt haben. Wovon sie fest überzeugt sind, dass aber auch genau das Gott gefällt und vor Gott richtig ist und nicht sonst. Aber das tut Jesus ja nicht, weil er Spaß daran hätte, die Pharisäer zu ärgern, zu provozieren. Er möchte ihnen durch das, was er tut, die Augen für die Wahrheit öffnen. Die Wahrheit, die er selber ist. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihr religiöses Leben so und nicht anders geführt, weil sie damit das Kommen des Messias beschleunigen und herbeiführen wollten. Wenn ganz Israel den Sabbat halten würde, so sagten sie, dann würde der Messias kommen. Darauf haben sie hingeeifert. Wenn doch alle so lebten wie Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das müssen sie auch, weil sonst kann das nicht klappen. Das wussten sie ganz genau. Und deswegen waren sie ja so dahinterher. Und nun kommt Jesus und behauptet, dass er der Messias ist. Er ist der Menschensohn. Er ist der, auf den sie gewartet haben, der Menschensohn. Der höchste Würdentitel, den die Bibel zu vergeben hat, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, da ist der Menschensohn derjenige, der zur Rechten Gottes sitzt, der den Willen Gottes erfüllt, der alles zurechtbringt von Gott her. Er, Jesus, ist gekommen, um den Willen Gottes zu erfüllen und den Plan Gottes in dieser Welt umzusetzen. Gott kommt zu uns, will uns begegnen. Und er ist schon da. In Jesus steht er vor uns, stand er damals vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und nun kommt das Schlimme. Sie verweigern sich ihm. Sie verweigern sich ihm. Sie konnten sehen, wie Jesus den Menschen begegnet ist, welche Liebe von ihm ausging, welche rettende Macht, welche lebensverändernde Kraft. Menschen werden gesund in der Begegnung mit Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie hätten ihm Jesus begegnen können. Aber das hätten sie zulassen müssen. Dass sie nicht fromm genug gewesen wären, kann man den Pharisäern und Schriftgelehrten jedenfalls nicht vorwerfen. Ihr Leben war durchdrungen von einer religiösen Disziplin, die beeindruckend war. Aber sie hatten ein großes Problem in ihrem Herzen. Sie wollten Gott auf ihre Weise nahe kommen. Und deswegen konnten sie es nicht zulassen, dass Gott ihnen auf seine Weise nahe kommt. Sie waren gefangen. Gefangen in ihrem eigenen religiösen System. Und darum sagen manche und ich auch, nicht der Unglaube ist das größte Problem, sondern die Religion. Die Religion ist der größte Feind des Glaubens. Wann immer ich mir sicher bin zu wissen, wie die Sache mit Gott läuft, liege ich garantiert schief. weil da schon im Ansatz der Denkfehler drinsteckt. Der Denkfehler, dass wir Gott gefügig machen könnten. Wenn wir nur die richtige Methode haben, das richtige System, dann läuft die Sache mit Gott bei uns. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war das die einfachen Gebote Gottes so kompliziert machen, dass ohne Schriftgelehrte keiner mehr durchblickt. Und nur wenn man die Gebote so 150%ig erfüllt wie Schriftgelehrte und Pharisäer, nur dann kann man Gott begegnen. Sagen wir nicht, dass das bei uns ja kein Problem wäre. Liebe Schwestern und Brüder, ich wette, wir haben auch unser System, auf das wir schwören. So muss man beten. So geht Lobpreis. So muss man in der Bibel lesen und sie verstehen. Diese Gabe muss man haben oder jene Gabe muss man haben oder auch ganz andersrum. Und dann ist man so beschäftigt mit seinem eigenen System der heiligen Richtigkeiten, dass man genau damit an Jesus vorbeigeht. Und deswegen mal die Frage an uns alle. Jeder denkt mal für sich selber darüber nach. Wenn du fühlst vielleicht, dass Jesus dir fremd ist, wenn du denkst, aber irgendwie begegnet Jesus dir nicht, nicht so klar vor Augen, wie du es dir doch wünschst, dann überprüf doch mal deine Erwartungen. Überprüf doch mal deine Überzeugungen. Vielleicht sind die es ja, die dir den Blick auf Jesus verstellen, dass du ihn nicht sehen kannst, obwohl er die ganze Zeit vor dir steht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren eigentlich prima Leute, die sich weder vor Gott noch vor Menschen etwas zu Schulden kommen ließen. Lupenrein war ihre Weste, vorbildlich ihr Leben. Sie waren auf dem von ihnen selbst gewählten Weg vollkommen. Aber genau das war das Problem. Auf diesem selbstgewählten Weg konnte Jesus ihnen nicht begegnen. Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Wer von Jesus nur die Bestätigung für sein Leben und für seine Lebensführung erwartet, der wird sie von ihm nicht bekommen. Und das betrifft ja hier die Anständigen und Frommen wohlgemerkt, nicht die Zöllner und Sünder. Nicht die Zöllner und Sünder sind Jesu größte Sorgenkinder, im Gegenteil. Es sind die, die so genau wissen, wie das mit Gott zu laufen hat und die sich an den Worten von Jesus stoßen, sich wundreiben. An dem, was Jesus sagt und tut, da ärgern sie sich erst recht. Das bringt sie so richtig auf die Palme. Weil sie nicht erkennen, dass Gott sich ihnen gnädig zuwendet. Sie erkennen nicht, dass er ihnen in einer für sie neuen Weise begegnen will. Dass er ihnen anders begegnen will. Nicht so, wie sie denken, dass er muss. Sondern dass er ihnen als schwachen Menschen begegnen will. Dass er ihnen Liebe und Vergebung entgegenbringen will und keine Belohnung für den richtigen religiösen Dreh. Ja, damit stellt er sie auf eine Stufe mit Zöllnern und Sündern. Weil Jesus weiß, dass wir in einer Sache alle gleich sind. Dass wir seine Liebe brauchen. Aber doch nicht so! Rufen die Pharisäer. Doch nicht so. Und manchmal mag das bei uns heute ähnlich sein. Wir haben unsere Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen. Vielleicht nur, weil man es schon immer so gemacht hat. Vielleicht, weil man es sich irgendwo abgeguckt hat. Vielleicht, weil es einem so gesagt wurde. Und vieles von dem ist sicher auch gut und richtig. Sehr vieles von dem, was die Pharisäer und Schriftgelehrten getan und gesagt haben, war gut und richtig. Aber sie haben damit letztlich nicht die Begegnung mit dem gnädigen Gott gesucht, sondern sich selbst. Und das ist vielleicht eine der härtesten Wahrheiten der Bibel, der wir uns stellen müssen. Da, wo wir nicht den lebendigen, in Jesus uns gnädigen Gott suchen, da suchen wir letztlich nur uns selber. Suchen die Bestätigung unseres religiösen, frommen, spirituellen, geistlichen, nenn es wie du willst, aber unseres Weges. Aber Gott hat den Weg gewählt, uns in seiner freien Gnade zu begegnen. Er will nicht unsere Leistung. Er will nicht, dass wir ihm irgendetwas abzwingen durch das, was wir tun. Er will uns gnädig sein. Er will uns Gutes tun. Und das demonstriert Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber die haben Jesus die Begegnung verweigert. Sie wollten ihm auf der falschen Ebene begegnen. Das ist, wie wenn zwei Menschen sich verabreden in einem Hochhaus. Die Flure der einzelnen Stockwerke sind sich ähnlich. Beide stehen sozusagen am richtigen Punkt des Flurs. Nur befinden sie sich eben nicht im verabredeten Stockwerk. Und jetzt kann es ja sein, dass das viel Mühe gekostet hat, dahin zu kommen. Ein großer Aufwand an Zeit und Kraft, vielleicht auch Geld. Man könnte zu Recht stolz sein auf den großen Einsatz. Aber Tatsache ist, dass der andere an einem anderen Ort wartet. Und vielleicht hat man sich hinaufgequält ins 25. Stockwerk oder noch mehr. Und zwar ohne Aufzug, nicht wie die Weicheier, ne? Sondern durchs Treppenhaus. Aber erwartet wurde man im Erdgeschoss. Und jetzt klingelt das Handy und der andere ruft einen an, den man treffen wollte, und er sagt, ich bin im Erdgeschoss und warte auf dich, wo bist du? Und dann schimpft er wütend ins Handy, was der sich wohl vorstellt, so könne er doch nicht mit ihm umgehen. Schließlich hat es ja einiges gekostet, in den 25. Stock zu kommen. Ja. Und dann steht er da im 25. Stock und der andere wartet eben woanders. Das, was in unserem Abschnitt so hart klingt, was Jesus hier über den Sabbat sagt und selbst, dass Jesus zornig wird, im Grunde genommen ist das eine liebevolle Einladung an die Pharisäer und Schriftgelehrten, umzudenken, umzukehren und sich beschenken zu lassen. Weil das ist es doch, was Gott will. Beschenken. Und wie das zu verstehen ist, das können Sie an Jesus sehen. Wer Gott begegnen will, wer erfahren will, was es heißt, dass Gott uns beschenkt, der muss auf Jesus schauen. Und dazu lädt Jesus Sie ein, auf ihn zu schauen, von ihm Vergebung und Liebe zu empfangen. Jesus tut das auf seine Weise. Ein bisschen so wie in den Geschichten von C.S. Lewis, den Narnia-Geschichten, den Narnia-Chroniken, kennt ihr ja vielleicht. Vier Geschwister in einem geheimnisvollen Land namens Narnia suchen immer wieder den Löwen Aslan. Ja, und der Löwe Aslan ist ein Symbol für Jesus, wissen wir. Und sie erwarten Hilfe von diesem Löwen, aber der kommt immer auf seine Weise und er kommt zu seiner Zeit. Man kann nicht mit dem Finger schnippen, dann ist er da. Aber er kommt, wenn sie ihn brauchen, ist er da und hilft ihnen und er überrascht sie in seiner Güte und Macht. Und wenn Jesus nun hier davon spricht, dass er der Herr über den Sabbat ist, liebe Schwestern und Brüder, dann will er uns einladen, ihn zu suchen. Wir sollen erfahren, dass er uns mit Vergebung und Ruhe für unser Leben beschenkt. Und das geschieht nicht nur am Feiertag, liebe Schwestern und Brüder. Jesus ist der Herr über jeden Tag und jeder Tag ist der Tag des Herrn. So haben die frühen Christen den Sonntag genannt, ist auch richtig. Aber jeder Tag ist Tag des Herrn. Am Feiertag, da sollen wir in besonderer Weise die Liebe und die Güte Gottes feiern und teilen. Aber auch unter der Woche macht Jesus damit keine Pause. An jedem Tag gilt, dass Jesus der Herr des Tages ist. Er weiß, was dich in Unruhe versetzt, und er weiß auch, was dir zum Frieden dient. Er kann es dir zeigen und er will es dir schenken. Wenn du Jesus begegnen willst, dann wird das geschehen. Er will dir ja begegnen. Aber er will dir begegnen und so, wie er will. Und das ist richtig gut. Amen.